Der alte deutsche Arzt und Schriftsteller Salomon Bär meint, der Umgang mit den Menschen ist die Kunst, die Menschen zu umgehen. Also, nach seiner Meinung ist die beste Weise, mit anderen Menschen umzugehen, ihnen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Es ist also irgendwie besser, man hat möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen. Das ist sozusagen der beste Umgang mit Menschen. Es ist verständlich, wer die Grausamkeit zweier Weltkriege erlebt hat und den menschenverachtenden Hass, der ungeahnte Härte erreichte, auch in seinem Leben. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Die Sünde bricht sich in allen Teilen der Gesellschaft durch und ja auch in allen Bereichen des menschlichen Lebens, unseres Seins, Bahn. Da ist nichts ausgenommen, was nicht irgendwie von der Sünde beschmutzt und verzerrt wurde. Nichts ist ausgenommen von den Konsequenzen, die die Abkehr von Gott mit sich brachte. Die gottlose, selbstsüchtige Gesinnung steckt in jedem Menschen von Geburt an. Natürlich finden wir auch immer wieder Anlässe zur Dankbarkeit. Dinge, über die wir uns freuen können. So manche schöne Momente. Jeder von uns hat es in diesem Leben schon vielfach erlebt. Aber stimmt es nicht doch, dass der Umgang mit Menschen letztendlich auch immer Verletzungen mit sich bringt und Enttäuschungen und Verlust? Hast du nicht auch schon mal diesen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ach, am besten ich ziehe irgendwo in eine Hütte im Wald und ich will einfach mit niemandem mehr was zu tun haben? Es tut weh, es schmerzt, es ist mühsam, der Umgang mit Menschen. Ist die Kunst des Lebens nicht vielleicht tatsächlich, den Umgang mit Menschen auf ein Minimum zu reduzieren? Nun, interessanterweise funktioniert das auch nicht. Einer der wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit im Leben eines Menschen ist vielen Umfragen zufolge gerade der Aspekt der Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen den Umgang mit anderen Menschen, um irgendwie eine Freude und eine Zufriedenheit und einen Sinn in unserem Leben auch zu finden. Was muss also passieren? Was muss passieren, damit der Umgang mit den Menschen besser wird? Nun, die Welt muss sich ändern. Das ist sozusagen immer das Erste. Mein Umfeld muss sich ändern. Die anderen müssen sich ändern. Das ist die Triebkraft von vielen Ideologien, die glauben, sie können das System der Welt heilen, haben lauter Ideen, aber kein Mittel gegen die Sünde. Die Ursache für all diese Schwierigkeiten, für all die Not, die der Umgang mit Menschen mit sich bringt, ist die Sünde, die so tief in uns ist. Und egal, was für kluge Ideen wir haben in der Menschheitsgeschichte schon so einige politische oder gesellschaftliche, soziale Projekte und Ideen mit großen, dicken Büchern, ganze Regale voll, was denn alles aufkommen kann, wie denn die Menschheit gerettet werden kann, wie das Zusammenleben vereinfacht werden kann, wie Kriege ausbleiben können, und nichts hat sich davon bewahrheitet. Ohne ein Heilmittel gegen die Sünde bleibt der Umgang mit Menschen schwer. Und die Bibel zeigt uns auf, dass wir trotz der Sünde in dieser gefallenen und sündenkranken Welt leben sollen, ohne zu verzagen. Aber auch ohne uns jeglicher Gemeinschaft zu entziehen. Ja, Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt, wo Christus wiederkommt, der Sohn des Menschen in Herrlichkeit, und er wird alles neu machen. Und da wird alle Tränen werden abgetrocknet, alles Böse wird vergangen sein. Ja, die Gemeinschaft unter den Menschen wird voller Liebe sein. Aber das werden wir nicht erreichen durch unsere eigene Kraft, durch irgendwelche Pläne, durch irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen. Er hat einen Zeitpunkt bestimmt, aber er hat uns nun aufgerufen, als Christen in dieser Welt, die so gefallen ist, von Gott abgefallen, wo die Sünde sich in allen Bereichen hindurchzwängt, zu leben, ohne die Hoffnung zu verlieren. Ohne den Umgang mit den Menschen so völlig zu entgehen und einfach zu sagen, komm, wir machen hier eine christliche Community, wir gehen irgendwo nur ins Kloster und wir wollen nichts mehr mit der Welt zu tun haben. Aber wie kann das geschehen? Wie sollen wir Christen denn in dieser Welt leben? Wie sollen wir den Umgang haben mit Menschen, wenn wir doch mit Sündern zu tun haben? Und auch als Christen, die wir ein Heilmittel für Sünde gefunden haben, dass wir nicht mehr gerichtet werden, dennoch auch noch in unserem Leben mit Sünde zu kämpfen haben, versucht werden. Es geschieht dadurch, dass Gott zuerst uns, die wir an Jesus glauben, verändert und uns verspricht, dass er eines Tages die ganze Welt verändert und erneuert. In dieser Welt, in diesem Leben, arbeitet er an uns und verändert etwas in uns. Und er verspricht uns, wenn Christus wiederkommt, dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Hoffnung der Christen. Gleichzeitig die Kraft, dass wir in diesem Leben leben können, in Gemeinschaft sogar leben können und nicht verzagen, nicht hoffnungslos werden. Aber wie sieht denn dieses veränderte Leben des Christen aus? Das beschreibt der Apostel Paulus, indem er die Frucht des Geistes aufzählt. Erinnert euch im Galaterbrief, es geht so sehr darum, wie es eine Hoffnung gibt, wenn wir nur eine ganze Reihe an Gesetzen haben, wenn wir nur all diese Rituale befolgen, wenn wir nur all diese Maßnahmen einhalten, dann können wir ein gutes Leben führen. Und das ist der richtige Umgang miteinander. Wir müssen einfach alle zwingen, hier das Gesetz zu halten. Und so funktioniert es nicht. Und tatsächlich genau diese Lehrer, die in Galatien groß von diesen Gesetzen sprachen und was alles einzuhalten ist, sie zeigten eine Verachtung und einen Hass und eine Geringschätzung und ein gottloses Benehmen. Aber Paulus, er zeigt auf, nee, das, was wirklich Gott formt, ist etwas, was in uns beginnt. Die Frucht des Geistes. Hier heißt es in Galater 5, Vers 22 und 23, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. In der letzten Predigt haben wir uns die ersten drei Früchte angesehen und bemerkt, Liebe, Freude und Friede ist eine Grundhaltung oder eine Verfassung des Christen. Diese drei Stücke unterscheiden sich von den anderen, denn von Liebe, Freude und Friede lesen wir in der Schrift, dass Gott selbst die alleinige Quelle ist. Und die Christen die Liebe, die in Gott ist, direkt von ihm eingeflossen bekommen. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in euren Herzen. Und die Freude und der Friede, die in Christus sind, empfangen wir direkt von ihm. Meine Freude soll in euch vollkommen sein. Meinen Frieden lasse ich euch. Die Grundverfassung des Christen in dieser Welt ist, dass er trotz seiner eigenen Schuld vor Gott die Liebe Gottes empfangen hat und mit Gott in Beziehung steht und weiß, Gott liebt mich. Ich bin bei ihm angenommen als ein geliebtes Kind. Und darum freut er sich hoffnungsvoll an dem, was Gott in dieser Welt tut. Diese Freude ist sozusagen dieser Blick, Gott hat etwas begonnen und er wird es erfüllen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie er wirkt. Deswegen ist diese Freude verbunden mit der Hoffnung. Ich sehe, Gott ist wirksam. Und es gibt mir eine tiefe Freude. Jesus hat sogar gesagt, er leidet diese Schmach aufgrund der Freude, die ihm vor Augen stand. Er wusste, Gott tut hier etwas. Und das bringt den Christen zu einer Haltung des Friedens. Wir haben Frieden mit Gott. Unsere Sünden sind uns vergeben. Christus hat für uns bezahlt. Und wir haben nun eine Sicherheit. Wir haben einen Frieden, weil wir eine vollkommene Sicherheit haben. Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Er wird seinen Plan vollkommen erfüllen. Und trotz aller Not und trotz aller Sorgen in dieser Welt und trotz allem, was sich gegen Gott aufstellt und rebelliert, oh, sein Frieden ist sicher. Er wird seine Zusage halten und wir können Gott vertrauen. Ja, wir können ruhig sein in ihm, denn er hat alles unter Kontrolle. Liebe, Freude und Friede, eine Grundverfassung des Christen. Und diese geistliche Verfassung wird praktisch oder zeigt sich und beweist sich nun im Umgang mit dem Nächsten. Und zwar in Langmut, in Freundlichkeit und Güte. Gott ruft uns nicht auf zu sagen, okay, Gott liebt dich, er schenkt dir eine Freude, er gibt dir seinen Frieden, also schließ dich irgendwo ein, das ist genug für dich. Du hast Gemeinschaft mit Gott und kannst in ihm Freude und Frieden haben, also brauchst du nicht mehr dich irgendwie hier einsetzen in der Welt, du brauchst niemanden anderes mehr, es reicht einfach Gott und du und dein Leben ist gut. Und diese Liebe, die Gott uns schenkt und diese Freude an dem, was er tut und dieser Friede, den er uns schenkt, er zeigt sich im Umgang mit den Menschen. Er zeigt sich in den Beziehungen, die wir nun führen innerhalb dieser Welt. Der Geist, durch den wir diese Liebe und die Freude und den Frieden von Gott selbst empfangen haben, er formt nun in uns auch den Umgang mit den Menschen, die aus dieser Haltung hervorgeht. Wir lesen nicht, dass Jesus sagt, meine Geduld gebe ich euch oder die Freundlichkeit Gottes ist in euren Herzen ausgegossen. Nein, diese drei Früchte gehören nicht zu den Grundelementen des erneuerten Lebens, aber zu der direkten Auswirkung. Also diese Liebe, die Freude und der Friede Gottes, sie zeigt sich, sie drückt sich aus in Langmut, in Freundlichkeit und Güte gegenüber unseren Mitmenschen. Und trotzdem, und das dürfen wir nicht übersehen, Langmut, Freundlichkeit und Güte sind auch Eigenschaften, die wir in der klarsten und reinsten Form bei Gott selbst finden. Ja, so wie Gott mit uns Menschen umgeht. Die Liebe, die Freude und der Friede, der in Gott ist, er zeigt sich auch in Langmut, in Freundlichkeit und Güte gegenüber uns Menschen. Und genau dem sollen wir nachahmen. Der Grund, warum er den Umgang mit uns Menschen nicht umgeht, die ganze Welt in einem großen Akt des Gerichts vernichtet, ist direkt verbunden mit der Liebe Gottes, mit seiner Freude an seinem Werk und dem Frieden, den er hat, dass nichts seinen Plan umstoßen kann und er deswegen beschlossen hat, gnädig zu sein. Und darum erleben Christen und sogar Gottlose etwas von der Langmut, von der Freundlichkeit und von der Güte Gottes in diesem Leben. Und wir Christen, wir werden aufgerufen, umso mehr das wiederzuspiegeln, wie Gott mit Menschen umgeht, dass auch wir aus dieser Grundhaltung von Liebe, Freude und Frieden nun Beziehung haben mit anderen Menschen, die das ausdrücken. Und als Gläubige sind wir aufgerufen, das ebenso zu gebrauchen und umzusetzen in dieser Welt. Darum erstens Langmut. Langmut heißt geduldiges, ruhiges Ausharren oder die Kraft zur Ausdauer. Obwohl man durch langes Warten oder durch die Provokation zu einem anderen Handeln herausgefordert wird. Langmut hat etwas mit Geduld zu tun. Langmut, im Deutschen gebrauchen wir es nicht mehr so oft, aber da ist dieses Wort lang drin. Ein Mut, etwas lange auszuhalten. Und ja, das braucht Kraft. Du weißt bestimmt, wie schwer Warten sein kann. Wie schwer es ist, wenn man weiß, irgendwie, ich bin auf etwas angewiesen oder ich warte auf eine Veränderung, aber ich sehe sie noch nicht. Wenn du auf etwas Schönes wartest, eine Hochzeit oder den Besuch von Freunden, oh, dann wird die Zeit des Wartens manchmal schwer. Es scheint einem noch viel länger zu sein, als es eigentlich ist. Aber genauso, wenn du unter etwas Schlechtem leidest, die Tage, wenn du krank im Bett liegst, sie kommen dir so viel länger vor. Wenn wir könnten, dann würden wir das Schlechte doch ganz schnell vorüberziehen lassen, wie so ein Unwetter, schnell weg, damit die Sonne wieder hervorkommen kann und nur noch das Schöne in unserem Leben zulassen, nicht wahr? Am liebsten bräuchten wir gar keine Langmut, gar keine Geduld, keine schwere Ausdauer, sondern hätten das, was wir uns wünschen, sofort und anhaltend, bleibend, für immer. Doch weißt du, dass die Bibel uns sagt, dass sogar Gott selbst langmütig ist? Der Gott, der alles erschaffen hat, der alles beherrscht, der allmächtig ist, der tun kann, was er will, und niemand kann ihn hindern, wenn er sich etwas vornimmt, dieser Gott ist langmütig, geduldig. Auf dem Berg Sinai, als Gott Mose begegnet, da ruft Gott vor Mose aus, wie er selbst ist. 2. Mose 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Dieser Satz, langsam zum Zorn, er bedeutet Langmut. In der hebräischen Sprache ist es manchmal sehr, sehr bildhaft ausgedrückt. Langmut heißt wörtlich übersetzt auf Hebräisch langnasig. Langnasig. Das meint nicht, wenn das jemand lügt, wie in der Geschichte von Pinocchio, dessen Nase wächst, wenn er etwas Falsches sagt, sondern stell dich mal vor, dass, wenn so jemand so richtig wütend ist, so richtig ärgerlich, dass seine Nasenflügel sich bewegen, weil er so viel Luft schnaubt, dass man schon richtig merkt, hier bahnt sich was an. Er schnaubt vor Ärger, wie so ein Stier, der den Kopf schon senkt und Luft ausschnaubt und es wirbelt den Staub vom Boden auf. Und genau so ein Bild hatten die Hebräer vor Augen. Und langnasig meint, es braucht lange, bis dieser Zorn unten bei der Nase ankommt. Es braucht lange, bis dieser Zorn sich ausdrückt in der Tat. Gott selbst ist langsam zum Zorn. Es bedeutet, er schlägt nicht sofort die Sünder und richtet die ganze Menschheit, sondern er erträgt sie geduldig, obwohl sie ihm jeden Tag ins Angesicht spotten und seinen gerechten Zorn herausfordern. Jeden einzelnen Tag hätte Gott tausende von Gründen und Rechtfertigung dafür, die ganze Welt zusammenzuknüllen und in die Hölle zu werfen. Petrus erklärt, dass der einzige Grund, warum diese Welt noch nicht zerstört ist, die Langmut Gottes ist. Er erträgt geduldig. Er wartet geduldig. Warum? Warum erträgt er das? Warum tut er sich das an? Er, der allmächtig ist, der doch in einem Nu all dem ein Ende machen kann und sagen kann, nee, will ich nicht haben. Das ist Majestätsbeleidigung, die Sünde, die unter uns Menschen jeden Tag geschieht. Warum? Er wartet geduldig, bis sein Rettungsplan erfüllt ist. und seine Auserwählten durch Christus das Heil erfahren. Das ist der Grund. Er hat größere Freude an seinem Heilswirken als an dem Gericht. Und deswegen ist er langmütig. Und solange erträgt er mit aller Langmut, sagt Paulus, sogar die Gefäße des Zorns. Also die Menschen, die aufgrund ihrer Schuld gerichtet werden. Er erträgt sie. Paulus erklärt selbst, dass sein Leben ein Beispiel ist für die unfassbare Langmut Gottes. Er hat ihnen in seiner Gesetzlichkeit und seinem Hass gegen Christus und die Gemeinde so lange ertragen, bis er ihn gerettet hat im Glauben. Bis die Zeit gekommen war, wo er bestimmt hat, jetzt soll er mein sein. Er hat ihn mit Langmut ertragen. Und Paulus sagt, das soll allen Menschen Hoffnung machen. Wenn er sogar an mir so eine Langmut erwiesen hat, dann musst auch du nicht verzagen. Das zeigt dir, dass es auch für dich nicht zu spät ist. Gott ist langmütig. Er erträgt geduldig. Du musst nicht sagen, ach, bei mir ist es zu spät. Ich habe zu viel Schlimmes gemacht. Meine Sünden sind so groß. Ich habe Gott so sehr gelästert. Ich habe mit meinen Taten sein Gesetz so unfassbar häufig übertreten. Für mich ist es zu spät. Seht die Langmut Gottes. Auch Jesus ertrug während seiner Zeit hier auf Erden all diese böse Verachtung und die Lästerung und den Hass der gottlosen und selbstgerechten Menschen. Er trug sogar das Unverständnis und die Schwachheit seiner eigenen Jünger, sodass er sogar einmal ausrief, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich mich damit noch abgeben? Aber er ertrug sie mit Geduld. Er ertrug sein Leiden und seine Schmach. Er ertrug den Hass der Menschen. Er ertrug das Kreuz. Er erklärte zu Pilatus, dass er in einem Moment ein Heer von Engeln rufen könnte, die kommen würden, um ihn zu befreien. Aber er blieb geduldig. Als er beschimpft wurde, da schimpfte er nicht zurück. Als er Böses erlitt, drohte er ihnen nicht. Warum? Warum war Jesus so langmütig? Weil er Gott liebte und seinem Plan vertraute und darin Frieden hatte. Die Liebe und die Freude und der Frieden, der in Jesus waren, sorgten dafür, dass er langmütig und geduldig leiden konnte und ertragen konnte. Ja, selbst der Heilige Geist beweist viel Geduld. Er wohnt in den Gläubigen. Die Bibel sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, weil Gott selbst in uns eingezogen ist durch den Heiligen Geist. Aber wie oft betrüben wir ihn? Wie oft wird er zurückgestellt, gedämpft? Wie oft muss er wieder und wieder gegen dieselben Sünden und dieselben Versuchungen ankämpfen, gegen unser so hartnäckiges Fleisch? Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist ist langmütig. Er schmeißt nie das Handtuch. Er gibt niemals auf. Er sagt niemals, ich habe mein Bestes versucht, aber das ist ein hoffnungsloser Fall. Er erträgt langmütig deine Sünden, deine Schwachheiten, deine Laster. Und er hört nicht auf, an dir zu arbeiten. Er ist geduldig und bleibt bei uns und bringt sein Werk zur Erfüllung. Und Teil dieses Werkes ist, dass er Langmut in uns, den Gläubigen, als eine Frucht reifen lässt. Der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, er bewirkt Langmut in uns. Paulus betet für die Christen in Kolosse, dass sie ein Leben führen mögen, zu dem das dem Herrn würdig ist. Und er sagt nämlich, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, Und jetzt überlegt mal, was kommt? Was brauchen wir mit aller Kraft Gottes und der Macht seiner Herrlichkeit? Wozu werden wir ausgerüstet? Zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Um ein fruchtbares Leben im Glauben zu führen, brauchen wir Kraft von Gott. Und Paulus nennt als erstes Ausharren mit aller Langmut. Und dabei die Freude nicht zu verlieren. Ja, wir brauchen Gottes mächtiges Wirken in unserem Leben. Aber wann brauchen wir denn Langmut? Zum Beispiel, wenn wir böse und ungerecht behandelt werden. Wenn es uns gut geht, dann ist Geduld nicht so ein Problem für uns. Aber was ist denn, wenn wir ständig konfrontiert sind mit Ungerechtigkeit? Wenn da jemand ist, der uns in einer Weise behandelt, der über uns spricht, wie es verleumderisch ist, der uns übervorteilt und wir merken, ach, das bringt uns zum Ärger. Es bringt so eine Wut in uns auf. Weil wir wissen, es ist ungerecht. Es ist unfair. Es ist nicht berechtigt. Was hält uns davon ab, uns zu rächen? Direkt zum Gegenschlag auszuholen. Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es ist Langmut. Langmut. Als David von Schimi beschimpft wurde, in einer seiner schwersten Momente, als er von seinem eigenen Sohn vertrieben wird. Und Schimi, er spottet und wirft mit Dreckklumpen nach ihm. Da ruft David seine Leibwächter zurück und sagt, lasst ihn, mag er fluchen. Denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluchs. An diesem Tag. Wie konnte David so geduldig sein? Wie konnte er so langmütig sogar diese Ungerechtigkeit und diesen Spott und dieses Fluchen von Schimi ertragen? Nun, bei David sehen wir hier, er vertraut auf Gott. Er vertraut auf Gott, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und sogar das Schlechte, was uns widerfährt, lenkt doch seine liebende Hand. Und es muss doch alles zum Guten dienen. Wie lernen wir Langmut? Manchmal sagt man, ja, Übung macht den Meister. Ja? Aber bei Langmut ist es nicht so, dass wir sagen, naja, wir brauchen einfach genügend Situationen, in denen unsere Geduld gefordert wird und dann kommt das schon näher. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen ein ganz anderes Prinzip in unserem Leben. Wir brauchen den Halt der Liebe Gottes und eine Freude an seinem Wirken, dass wir sehen, sogar in den schwierigen Umständen, ich vertraue darauf, Gott ist am Werk. Und selbst wenn das, was mir jetzt wehtut, am Ende vielleicht doch dazu ausschlagen wird, dass es mir zum Guten dient, oh, dann will ich es ertragen. Und dann will ich Frieden darüber haben, dass es in Gottes Hand ist. Seht ihr, wie Liebe, Freude und Friede Langmut bewirken sollen? Oder was hilft uns, nicht ungeduldig zu werden mit den Schwächen und Fehlern von Glaubensgeschwistern? In der Gemeinde hier, in einer Ortsgemeinde haben wir Umgang mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die nicht genauso sind wie wir. Menschen, die auch Sünder sind. Und manchmal gibt es solche Charaktereigenschaften, so manche Umgangsformen. Aber das geht uns so richtig auf den Zeiger. Merken wir, das passt mir so gar nicht. Und vielleicht habe ich es sogar schon mal angesprochen und die Person macht es immer noch. In der Gemeinde bleibt es nicht aus, dass wir an Herausforderungen kommen im Umgang miteinander. diese Charakterschwächen der anderen, diese nervige Verhaltensweisen, diese Eigenschaften, die für mich so schwer sind zu ertragen. Wie können wir langmütig sein miteinander? Indem wir uns daran erinnern, wie langmütig und geduldig Gott mit unseren Fehlern und Schwächen ist. Indem wir uns bewusst machen, wie sich die Liebe und die Freude und der Frieden Gottes in unserem Leben gezeigt haben, in seiner Langmut mit uns. Ertragt einander, ruft Paulus den Kolossern zu, und vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat. Und was ist, wenn es nicht andere Menschen sind, sondern einfach diese Umstände in diesem Leben? Wir leiden unter schwierigen Umständen, unter Krankheit, unter Not, unter Verlust. Ein Problem reiht sich an das andere. Und es sieht fast so aus, als würde Gott uns bestrafen und sich überhaupt nicht um uns kümmern. Wie können wir Langmut fördern? Es ist der Blick auf das Werk des Herrn, dieser Friede, der in Gott seinen Halt findet. Wir wissen, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind, mit der Herrlichkeit überhaupt verglichen zu werden, die geoffenbart werden soll. Wir denken daran, dass auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Beispiel hinterlassen hat, damit wir seinen Fußspuren folgen. Er war geduldig in Bedrängnis. So wollen auch wir geduldig sein. So wollen auch wir diese Zeit ertragen, wenn der Herr es so bestimmt hat. Oder was den einen oder anderen auch von uns vielleicht betrifft, geduldig zu sein im Dienen, wenn nicht so viel Erfolg zu sehen ist. Wenn die anderen uns nicht loben und preisen und man überall sieht, was für einen großen Nutzen und was für einen großen Erfolg das bringt. Und trotzdem treu zu sein. Trotzdem nicht zu verzweifeln. Trotzdem nicht alles stehen und liegen zu lassen. Manchmal scheint es doch so, als wäre die ganze Mühe umsonst. Als macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt in dem bleibe, wozu Gott mich gerufen hat. Wir erreichen nicht unsere eigenen Ziele, wir erfüllen nicht das, was wir uns erhofft haben. Doch entscheidend ist für Gott nicht der direkte Erfolg, sondern dass wir in dem treu ausharren, wozu er uns berufen hat. Dass wir ihm darin Ehre geben und ihm vertrauen. Und wie gesagt, Langmut hat zu tun mit dieser Grundverfassung der Liebe, der Freude und dem Frieden. Dieser beständige Mut und diese Standhaftigkeit, sie wachsen aus dem Vertrauen auf die treue Liebe Gottes. Nichts kann mich trennen. Und dass er im Wirken ist und sein Ziel sicher ausführen wird, woran ich mich erfreuen kann und worin ich Frieden haben kann, selbst in bedrückenden Momenten. Wie lernen wir also Geduld? Aus der Liebe zu Gott lernen wir auch die Menschen in Liebe und Langmut zu ertragen. Aus der hoffnungsvollen Freude an seinem Werk verlieren wir nicht den Mut durch zeitliche Rückschläge oder Bedrängnisse. Jakobus ruft uns sogar auf, in der Schrift Vorbilder der Geduld zu betrachten, wie die Propheten, wie Hiob. Sie hatten den Frieden Gottes, den die Welt nicht geben kann. Dass er in Sicherheit alles zu einem guten Ende führt und nichts außerhalb seiner Kontrolle ist. Langmut. Aber eine weitere Frucht ist die Freundlichkeit. Hast du schon mal dafür gebetet, dass du freundlicher werden möchtest? Lieber Herr, bitte, mach mich freundlich. Vielleicht gibt es keine Tugend, um die weniger gebetet wird, als Freundlichkeit. Weil wir gar nicht das so als etwas so Wichtiges erachten. Freundlichkeit meint eine milde Ausrichtung gegenüber dem Nächsten, die sich in Worten und in der allgemeinen Gesinnung zeigt. Die Liebe, die Freude und der Friede bewirkt nicht nur Langmut, sondern sogar die Kraft zu echter Freundlichkeit. Nicht nur etwas zu ertragen und auszuhalten, sondern sogar freundlich zu reagieren. Freundlichkeit ist nicht bloß eine äußerliche Höflichkeit, keine falschen Wörter zu benutzen oder gewisse Tischmanieren zu beherzigen, irgendwie eine äußere Sittlichkeit. Es gibt Menschen, die können mit vermeintlich freundlichen Worten doch ihre größte Abneigung ausdrücken. Auch nicht so eine vorgespielte, geheuchelte Freundlichkeit, ja, bloß aus Menschenfurcht, weil man sonst einen Nachteil befürchtet oder dass man sich mit Schmeicheleien einen eigenen Vorteil verschaffen will. Und Freundlichkeit heißt auch nicht, ich spreche niemals irgendwelche schwierigen Dinge an oder spreche klare Wahrheiten aus. Doch ein Christ, der Freundlichkeit gelernt hat, achtet darauf, dass er durch sein eigenes Verhalten nichts hinzufügt, was beleidigend sein könnte, sondern bemüht sich im Gegenteil, sogar die Wahrheit, auch harte Wahrheiten so darzustellen, dass sie gewinnend ist oder die Zurechtweisung so zu erteilen, dass das Gegenüber versteht, das ist aus Liebe gesprochen. Redet die Wahrheit in Liebe. In unserer Welt wird Freundlichkeit schnell als Feigheit oder Schwachheit gewertet oder auch als selbstsüchtige, falsche Schmeichelei. Und es gibt solche, die meinen, nur wer hart und direkt ist, der ist auch vertrauenswürdig. Doch Freundlichkeit ist etwas, was der Heilige Geist in den Christen wirkt. Und wo keine Freundlichkeit zu finden ist, da fehlt ein entscheidender Charakterzug des Gläubigen. Die Liebe Gottes und die Freude an seinem Werk und der Friede, den er uns schenkt, drücken sich aus in Freundlichkeit im Umgang miteinander. Ist dir Freundlichkeit wichtig? Es gibt solche, die sind ganz solide in ihren theologischen Ansichten. Sie sind treu im Gebrauch der Gnadenmittel. Sie sind fleißig in all ihrem Handeln. Sie sind vorbildlich in so vielen Bereichen ihres Lebens. Und gleichzeitig bereit, bei der geringsten Konfrontation mit Beschimpfungen und Anklagen um sich zu werfen und gegen alle und jeden zu schießen. Freunde, beten wir um die Geistesfrucht der Freundlichkeit in unserem Leben. Freundlichkeit zeigt sich in unserem Ton, mit dem wir den anderen begegnen. Freundlichkeit steht im völligen Kontrast zu Stolz und Überheblichkeit. Habt ihr schon mal darauf geachtet? Diejenigen, die sich selbst am meisten bewundern, reden am abwertendsten mit anderen. Ja, irgendwie hat alles so einen Ton, ich spreche hier gerade mit Untergebenen. Aber wer demütig ist und sich nicht selbst höher stellt als die anderen, der kann echte Freundlichkeit zeigen. Mit dem redet man und man merkt, oh wow, irgendwie hat er einen ganz anderen Zugang zu mir. Er redet nicht einfach nur so im Befehlston von oben herab, sondern ich habe das Gefühl, er meint mich. Eine Freundlichkeit, die interessiert ist am Nächsten, die andere Person achtet. Ich hörte neulich mal jemanden erklären, dass andere Kulturen oft freundlicher seien, aber es dafür nicht so meinen. In Deutschland ist man unfreundlich und schroff, aber dafür meint man es auch so. Nun, die Bibel mahnt uns, andere Menschen mit Respekt zu begegnen. Und dazu gehört eine angemessene und freundliche Rede. Wenn wir Menschen einschüchtern wollen, dann ist der Befehlston vielleicht effektiver. Ja, dann kommt man schneller dahin, dass sie tun, was man will. Doch wenn wir Menschen gewinnen wollen, dann bewirkt Freundlichkeit viel mehr als Härte. Freundlichkeit zeigt sich auch in der Reaktion. Nicht nur, wie wir sozusagen auf Menschen zugehen, sondern auch, wie reagieren wir, wenn andere Menschen auf uns zugehen. Wer unzufrieden mit sich selbst ist, wem die Freude und der Frieden fehlt, der ist oft gereizt und zeigt seinen Missmut in schroffen Antworten und unbeherrschten Ausbrüchen. Könnt ihr euch erinnern, letzte Zeit, wo ihr mal so richtig mürrisch wart, wo ihr irgendwie einen schlechten Tag hattet und egal, wer euch anspricht, ob eure Frau oder eure Kinder oder eure besten Freunde, alles in eurem ganzen Ausdruck zeigt, lasst mich allein. Aber so soll unsere Reaktion nicht sein, sondern Freundlichkeit, die nicht einfach nur so abhängig ist von der momentanen Situation. Wer sofort anfängt zu schreien oder ohne seine Meinung zuerst im freundlichen Ton zu sagen, er zeigt einen Mangel an dieser Geistesfrucht. Und damit einen Mangel an Liebe, an Freude und an Frieden in seinem eigenen Herzen. Ja, wenn Kinder streiten und es wird sofort ein großes Geschrei und ein Streit darüber, wer angefangen hat und wer was gemacht hat und wie schlimm war. Wie oft müssen wir sagen, hast du das auch schon mal erst in einem freundlichen Ton gesagt? Bevor du sofort aufschreist und laut wirst? Loszuschreien und empört zu sein und unfreundlich zu sein, das müssen wir Kindern nicht beibringen. Aber zu sagen, ich achte darauf, dass ich erst einmal versuche, mit Freundlichkeit zu gewinnen. Das ist etwas, was nicht in unserer Natur steckt. Aber der Geist Gottes, er will es in uns formen. Freundlichkeit bringt eine Wärme in den Umgang mit Menschen mit sich. Vielleicht kennt ihr auch solche Personen, die treten in den Raum und irgendwie hat man das Gefühl, oh, es ist gerade 5 Grad kälter geworden. Ja? Man merkt irgendwie, oh, es ist richtig schwer, hier einen Zugang zu finden. Wenn man sie anspricht, antworten sie nur missmutig. Sie vergiften jede Stimmung, rauben die Herzlichkeit. Sie interessieren sich nicht für den anderen, sondern man hat das Gefühl, sie wollen einfach nur zeigen, wie unzufrieden sie sind, wie schlecht alles ist. Doch der christliche Glaube ruft uns auf, die Liebe Gottes, seine Freude und seinen Frieden in der Gemeinschaft zu bezeugen, im Umgang mit den Menschen in dieser gefallenen Welt zu bezeugen, sodass die Menschen fragen werden, was ist denn diese lebendige Hoffnung, die du hast? Wie kannst du denn solch eine Freundlichkeit und solch eine Geduld aufrechterhalten? Trotz der Umstände. Trotz dessen, dass sich das vielleicht nicht alles gleich auszahlt. Und sag nicht, ach ja, Unfreundlichkeit, das ist halt meine Art. Ich bin eben etwas stumpfer, etwas schroffer. Ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich bin. Nun, der gröbste Holzfäller schärft seine Axt, damit sie schneidet und nicht schlägt. Und selbst wer von Technik nicht viel versteht, er weiß, eine Maschine muss geölt werden, damit sie leichter und besser läuft. Und auch so, wir müssen achten auf unsere Rede, auf unsere Gesinnung, auf unsere Freundlichkeit im Umgang mit anderen. Freundlichkeit, diese angenehme, rücksichtsvolle, überzeugende Umgangsweise, die sich in einem netten, zuvorkommenden und gewinnenden Verhalten und Gesinnung zeigt. Doch wie bewirkt der Geist denn Freundlichkeit in uns? Wir sehen es zuerst bei Gott selbst. David hat diesen einen großen Wunsch. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich. Wisst ihr, was es ist? Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Warum? Um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ja, da wo wir mit Gott leben, da wo wir mit ihm wohnen, da sehen wir seine Freundlichkeit. Seine Freundlichkeit. Wie er sich uns gegenüber freundlich erweist. Wie er freundlich zu uns redet. Uns meint, nicht einfach nur auf uns herabschaut und nur all unsere Fehler aufzählt, sondern freundlich zu uns ist. Matthäus erkennt, wie sich in Jesus das Prophetenwort erfüllt. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf der Straße hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Kennst du diesen Charakter Jesu? Kennst du die Freundlichkeit Gottes? Denkst du darüber nach? Und hier auch sehen wir wieder, wie ist denn die Freundlichkeit Jesu begründet? Warum? Warum löscht er den glimmenden Docht nicht aus? Warum reißt er das geknickte Rohr nicht ab? Er weiß, er wird das Recht hinausführen zum Sieg. Er hat diese Freude und diesen Frieden, dass er weiß, Gottes Plan wird erfüllt. Und deswegen kann er freundlich sein. Es ist die Liebe Gottes, die in uns auch die freundliche Liebe zum Nächsten formt. Und die Freude an Gottes Werk und die Sicherheit seines Friedens, die unsere Freundlichkeit erhalten. Auch wenn sie vielleicht nicht vom Gegenüber hervorgerufen wird. Lass uns die Freundlichkeit des Herrn betrachten, der selbst uns Sündern begegnet ist, wie der Frau am Brunnen. Nicht mit Verachtung und Anklage, sondern mit gewinnender und überführender Freundlichkeit. Er zeigt unsere Sünden auf, damit wir bei ihm die Gnade der Vergebung empfangen. Und zuletzt noch Güte. Sie ist verwandt mit Freundlichkeit, doch hier liegt der Schwerpunkt nicht auf der Gesinnung zum anderen oder auf der Rede, sondern auf der wohlwollenden Tat. Güte ist die Ausübung des Guten, die Ausübung auch zum Guten. Güte ist dieser aufrichtige Wunsch nach dem Wohl des anderen, der sich in einem Verhalten zeigt, das dieses Glück fördert. Und diese aktive Bereitschaft, das Wohl des anderen zu fördern, bezieht sich natürlich sowohl auf das Seelische als auch auf das Körperliche, sowohl auf das Zeitliche als auch auf das ewige Wohl. Kannst du dich daran erinnern, wie bedeutsam es in deinem Leben war, dass Menschen dir Güte erwiesen haben, dir Gutes getan haben? Vielleicht überraschend. Vielleicht gerade im Rückblick, wo du merkst, boah, in dem Moment war mir das gar nicht so präsent, aber wie entscheidend das war für mein Leben, dass diese Person sich mir zugewendet hat, mir Gutes getan hat, mich gefördert hat, mir geholfen hat. Vielleicht deine Eltern oder Freunde, dein Lehrer oder Arbeitskollege. Güte hat einen bleibenden Wert. Jesus ermutigt die Gläubigen zur Güte, wenn er in Matthäus 25 seine Wiederkunft als herrlicher König schildert. Und er weiß, wenn er den Gläubigen begegnen wird und sie das Reich des Himmels empfangen, er wird zu ihnen sagen, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und wie reagieren die Gläubigen dann? Sie fragen, hä? Wann haben wir das getan? Und Jesus sagt, er wird antworten, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die aus Glauben erwiesene Güte ist also sehr kostbar. Jesus stellt sie hier heraus. Aber wir sehen gleichzeitig, die Güte ist nicht berechnend. Die Gerechten werden nicht sagen, ach ja, und erinnerst du dich noch, ich habe auch dem geholfen und dem habe ich so viel Geld gespendet und hast du das mit einberechnet in deine Liste? Ich habe nämlich mir extra viel Mühe gegeben. Nein, sie werden fragen, Jesus, wann haben wir dir jemals Güte erwiesen? Diese Güte gegenüber den Glaubensgeschwistern folgt nämlich aus der Liebe und dem inneren Wirken des Geistes, nicht als ein Versuch, irgendwie einen eigenen Vorteil bei dem König zu verschaffen. Es gibt einige wenige, die haben so ein Maß an Verdorbenheit erreicht, dass sie sich sogar für ihre schlechten Werke rühmen, ja, für all ihren Betrug und ihre Lüge und sie freuen sich daran. Aber die meisten Menschen, wenn du sie fragst, bist du ein guter Mensch, dann sind sie schnell dabei aufzuzählen, was sie alles Gutes tun. Und sagen, ja, ich gehöre in die Kategorie guter Mensch irgendwie. Welcher Mensch hat schon Freude, jemand anderen leiden zu sehen oder so? Wir haben doch, und das gehört sogar zur allgemeinen Gnade Gottes, dass die meisten Menschen einen Sinn haben für Güte. Ja, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, dann freuen wir uns mehr an dem Guten. Aber die Bibel sagt, über die sündige Menschheit, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Würden wir nicht alle die Armut bekämpfen, die Kranken heilen, die Waisen versorgen, wenn wir die Macht dazu hätten? Und das heißt nicht, dass es keine einzelnen Werke gibt, die wir als nett und hilfreich sehen können, aber das Motiv für gute Werke ist oft nicht eine von Herzen kommende Güte, sondern Berechnung oder das eigene Ansehen, die Besänftigung des Gewissens oder ein gesetzlicher Zwang. Und vor allem, die Güte ist so schnell verflogen, so schnell vertrieben durch Habgier. Nein, ich habe keinen Gefallen daran, jemand anderem zu schaden, aber in diesem Fall ist mein Gewinn so viel größer, dass ich irgendwie den Gedanken an Güte ziemlich schnell vergessen kann. Oder wenn ich merke, wenn ein gutes Werk gegen unsere eigene Begierde, gegen bestimmte Wünsche oder sogar nicht dazu hilft, dass unser Ruf verbessert wird, sondern ich vielleicht sogar eher verachtet werde für etwas Gutes, was ich tue. Wo bleibt dann der Wille und die Freude zur Güte? Salomo klagt in Sprüche 20, Vers 6, die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Wer findet jemanden, der Güte wirkt, nicht einfach nur so als etwas, wofür er sich nach außen rühmen kann, sondern wo es wirklich von innen kommt? Aus einer inneren Zuverlässigkeit heraus. Die Geistesfrucht der Güte ist nicht bloß ein gutes Werk am Ende des Jahres, weil noch ein bisschen über ist und man es steuerlich absetzen kann, sondern eine kontinuierliche Form des Umgangs mit dem Nächsten. Bewusst und überlegt. Nicht mal irgendwie so aus Versehen oder bei größter Not. Das bedeutet auch immer, etwas zu opfern. Sich selbst hineinzugeben. Zeit, Mitgefühl, Mühe. Es geht bei der Güte nämlich um den Menschen, nicht um die Tat. Ein reformierter hugenottischer Prediger erklärte einmal, die Gnade Gottes kann an fremden Orten wohnen, aber es ist schwer vorstellbar, wie ein mürrischer, stürmischer Mensch, der sich nicht um die Gefühle und das Wohlergehen anderer kümmert, ein gottesfürchtiger Mensch sein kann, selbst wenn er ein Krankenhaus gebaut und eine ganze Stadt mit Brot versorgt hat. Es geht nicht bloß um eine äußere Tat, sondern ist Güte etwas, was aus deinem Herzen hervorkommt, als eine Frucht des Geistes, die den anderen als Nächsten erkennt, dem ich mich mit meiner Hilfe zuwende. Auch in unseren Tagen, es gibt diese großen Themen, auch wichtige Themen, wo so wortgewaltig drüber gestritten wird, wie die Probleme mit Rassismus in der Gesellschaft oder was denn die westlichen Werte sind und wie wir für Menschlichkeit und Menschenrechte einstehen könnten und was ist mit den Arbeitsbedingungen bei so vielen verarmten Menschen oder die Fürsorgepflicht bei der Flüchtlingsfrage. Große Themen. Es wird gesprochen über politische Tyrannei, über Ungerechtigkeit so mancher Art. Überall wird aufgerufen, das große Elend, die soziale Ungerechtigkeit, den gesellschaftlichen Spaltungen entgegenzutreten. Aber geht es uns um Güte? Viel zu oft werden diese wichtigen Themen nicht aus einer Gesinnung der Güte heraus, der Hilfsbereitschaft herausgesetzt, sondern es wird missbraucht zur einer politischen Einflussnahme. Irgendwie Leute hinter sich zu scharen oder sogar eine Unzufriedenheit zu schüren, die man dann ausnutzen kann. Und es ist leicht, über diese großen Themen zu sprechen und zu zeigen, oh, guck mal, wie besorgt ich bin, guck mal, wie der ganze Schmerz der Welt auf mir lastet. Aber wie behandle ich eigentlich meine Familie? Wie behandle ich meine direkten Arbeitskollegen? Wie gehe ich um mit dem, der anderer Meinung ist als ich? Zeigt sich da Güte? Und ja, auch diese großen Themen, sie müssen oft anfangen in kleinen Schritten. Und zwar nicht bloß in ein bisschen Aktionismus, sondern unsere Haltung muss sich ändern. Wir brauchen eine Güte, die verwurzelt ist in der Liebe Gottes, in der Freude an seinem Werk und in dem Frieden, den er gibt. nicht eine Güte, die verwurzelt ist in einer Eigenliebe und der Freude bloß an meinen Plänen und einen utopischen Frieden, den ich mir errechne durch meine Pläne. Die christliche Güte kommt aus der Liebe und der Freude am Guten, nämlich an dem, was Gott entspricht. Gott ist der eine Gute. Und Güte ist, was so deutlich seinem Wesen entspricht. Als Mose Gott darum bittet, seine Herrlichkeit zu sehen, da erwidert Gott etwas ganz Erstaunliches. 2. Mose 22, Vers 18. 32, Vers 18. Er aber sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortete: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wem ich mich erbarme. Gottes Herrlichkeit wird am deutlichsten für uns sichtbar und erfahrbar in seiner Güte. Gott freut sich daran, uns Gutes zu tun. Jesus war innerlich bewegt, als er die Volksmenge sah, die seiner langen Predigt zuhörte, und er sorgte dafür, dass sie zu essen bekam. Wollen wir heute auch tun, nach der langen Predigt. Und er ruft seine Jünger auf, Lukas 6, Vers 35, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ist das etwas, was Gottes Geist in uns wirkt? Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und was? Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Es soll sichtbar werden, diese Güte in den Christen. Sie kommt von einem Gott, der gut ist. Die Güte ist ein Beweis für das Wirken des Geistes Gottes in unseren Herzen. Wir haben viele Gründe, wir haben so viele Erklärungen dafür, warum wir nicht gütig sein wollen. Aber es gibt einen Grund dafür, warum wir gütig sein sollten. Es ist, dass der gute Gott durch seinen Geist in uns wirkt und wir in Liebe gehalten sind und Freude finden an dem Guten seines Werkes und darin mit eingebunden werden in seinem weisen Plan. Und wir haben einen Frieden darin, eine Ruhe darin, dass er alles ausführt. Das Ziel des Wirkens des Geistes ist es, uns Gott und seinem Sohn Jesus Christus ähnlich zu machen. Und welche Ähnlichkeit des Christen mit seinem Herrn kann größer sein, als die, gütig zu sein, weil er uns Gutes tut. Langmut, Freundlichkeit, Güte, all das sollen keine Ausnahmen, keine Sternstunden in unserem Umgang mit anderen Menschen sein, die wir einrahmen können, sagen, in diesem Monat habe ich es einmal geschafft, sondern die Liebe Gottes und die Freude daran, dass er alles nach seinem Plan wirkt und die Sicherheit, dass wir durch den Tod Jesu Christi und seine Auferstehung Frieden haben, Vergebung haben und dass uns nichts von Gott mehr trennen kann, bewirkt im Christen die Geistesfrucht der Langmut, der freundlichen Gesinnung und der gütigen Tat. Dazu helfe uns Gott. Amen.